Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Und dies sind unsere Themen. Drastische Einschränkungen. Droht der BBC eine Abwicklung durch Boris Johnson? Zwei Ermittlungsverfahren. Der russische Aktionskünstler Pjotr Pawlenski hat in Frankreich einen Politiker um Sexvideos ausgelöst und muss sich außerdem wegen Körperverletzung verantworten. Egmont im Theater an der Wien. Christian Josts neues Musikwerk hat heute Premiere.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Gerade hat ein Loblied des CDU-Politikers Friedrich Merz auf die Social-Media-Kanäle für Irritation und Ärger beim Berufsverband der Journalisten gesorgt. Merz findet YouTube klasse, weil man mit dem Medium seine eigene Sicht unkommentiert verbreiten und ein Publikum erreichen könne, das den öffentlich-rechtlichen Medien abhanden kommt. Sind Journalisten also überflüssig? Friedrich Merz hat schnell ausrichten lassen, dass er die Bedeutung der freien öffentlich-rechtlichen Pressearbeit keinesfalls in Frage stelle. Wahrscheinlich gibt es im internationalen Vergleich keine Rundfunk- und Fernsehanstalt, die mehr Ansehen genießt als die BBC. Nur in Großbritannien hat sie seit längerem keinen leichten Stand. David Cameron witzelte noch, er würde den Laden bei passender Gelegenheit gern dicht machen. Mit Boris Johnson an der Spitze der Regierung könnte dieser Wunsch vielleicht erfüllt werden. Robert Rottifer ist Journalist und lebt in London. Guten Abend.
Guten Abend.
Die Regierung plant laut Sunday Times wohl die allgemeine Rundfunkgebühr für die BBC abzuschaffen. Was bedeutet dieses Vorhaben für die Rundfunk- und Fernsehanstalten?
Ja, also für die BBC sind die Rundfunkgebühren die Haupteinnahmequelle. Also die BBC hat keine Werbung on air, das heißt, das ist ganz enorm wichtig und sie fordern ja nicht nur die Abschaffung der Rundfunkgebühren, sondern von der Titelseite der Times aus wurde der BBC auch mitgeteilt, dass stattdessen ein Abonnementmodell kommen soll, so wie bei Netflix. Man will die BBC dazu zwingen, einige ihrer 61 Radiosender zu verkaufen. Man will sie zum Rückbau des Online-Angebots zwingen und man will lukrative Zweitjobs für BBC-Stars verhindern. Und das ist sozusagen der populistische Aufhänger der ganzen Geschichte. Denn da gibt es einen Wirtschaftsredakteur namens Kamal Ahmed, der verdient so 205.000 Pfund im Jahr bei der BBC und hat um 12.000 Pfund bei einer Investmentkonferenz eine Rede gehalten. Und dieses Geld hat er mittlerweile zurückgeben müssen. Und das war irgendwie der Aufhänger, den sich die Regierung da gesucht hat.
Geht es denn um Geld, um Einsparung oder ist die Abschaffung der Gebühren und das Abonnementmodell, was da eingesetzt werden soll, nicht vielmehr ein Versuch, sich von niemandem mehr kritisieren zu lassen?
Ja, und es ist natürlich auch die Taktik, die auch in der Vergangenheit schon gut funktioniert hat, schon bei der vorigen Regierung Cameron und May, ist, dass wenn man der BBC immer die Rute ins Fenster stellt, dass man sich davon erhofft, dass die Berichterstattung auch ein bisschen braver wird. Und so als europäischer Beobachter zu Brexit-Zeiten muss ich sagen, diese Strategie ist auch sehr gut aufgegangen. Also die BBC ist bei Weitem nicht mehr so kritisch, wie sie früher einmal war. Auch die BBC zitiert immer schön die sogenannte Source from the Downing Street, also das sind immer diese anonymen Briefings, die sind sehr praktisch für die Regierung, man kann eine Message rauswerfen, aber gleichzeitig kann dann der Premierminister immer sagen, also von mir kommt das nicht und ich gebe dazu keinen Kommentar ab. Und genau so ein Briefing war auch das, was jetzt eben auf der Titelseite von der Times war. Und diese Briefings, die kommen eigentlich dann in Wirklichkeit, in Wahrheit immer von einem Mann, nämlich von Boris Johnsons Berater Dominic Cummings.
Ja, dieser Cummings, der den Premierminister aufheizt, hat ja im Januar auf seinem Blog Super Talented Weirdos Leute aufgefordert, sich um einen Regierungsjob zu bewerben. Also Downing Street sucht offenbar talentierte Spinner, echte Trümpfe, die keine Universität besucht haben, trotzdem einen Weg raus aus ihren Höllenlöchern gefunden hätten. Andrew Sabisky ist einer von diesen Weirdos, der jetzt einen neuen Job hat und krasse Urteile über Menschen raus hat. Und der Regierungssprecher lehnt es nicht einmal ab, diese zu kommentieren. Muss man sich denn auf noch mehr Krawall einstellen, wenn Organe wie die BBC wenn denen die Möglichkeit genommen wird, ihre Arbeit zu finanzieren?
Ja, wir hatten schon einen ganz erstaunlichen Tag heute, da haben Sie recht. Als dann diese Tweets und andere Social-Media-Posts von diesem Herrn an die Öffentlichkeit gekommen sind, wo der für Eugenik argumentiert und dann auch noch krude Theorien darüber ausstellt, dass Leute mit dunklerer Hautfarbe weniger Intelligenz hätten als Leute mit hellerer Hautfarbe. Und als Kommentar vom Premierminister wurde dann gesagt, seine Ansicht zu dem Thema sei wohl bekannt. Also er hat sich nicht einmal dazu hinreißen lassen zu sagen, hören Sie, das geht ja jetzt überhaupt nicht. Also das sind schon ganz schlimme Dinge, die hier passieren. Und das sorgt auch für Befürchtungen. Und auch da vielleicht, muss ich sagen, in den Mittagsnachrichten auf der BBC war davon dann überhaupt nichts zu hören. Also da fragt man sich dann schon, ob diese Taktik, die der BBC mit Existenzvernichtung zu drohen, dann nicht auch allzu gut aufgeht. Aber interessant war ja auch, dass die Quelle aus der Downing Street, also in Wahrheit das Sprachrohr Dominic Cummings, über die Times auch eben gesagt hat, dass es ein Skandal sei, dass Leute, die auf Kosten der Öffentlichkeit Berühmtheit erlangen, sich selbst weiteren finanziellen Gewinn verschaffen sollten. Also das ist jetzt über diesen Kamal Ahmed, ja. Und da stand weiter, die machen sich ihren Namen über den Steuerzahler und kassieren dann ab. Und das ist natürlich schon besonders ironisch, denn Boris Johnson selbst hat als Parlamentarier, also auch einer, der vom Steuerzahler bezahlt wird, genau solche Reden für Geld gehalten, auch zusammen übrigens mit einem der prominentesten Radiomoderatoren der BBC, Jeremy Vine. Also es kann für ihn keine Neuigkeit sein, dass jemand von der BBC das macht, und es ist auch für ihn selbst keine andere Situation. Ja, noch mehr. Boris Johnson, ich weiß nicht, wie viel das bekannt ist in Deutschland, hat ja lange eine Satire-Sendung als Gastmoderator präsentiert, Have I Got News For You. Und das ist auch etwas, was man der BBC oft vorwirft, dass sie Johnson groß gemacht hat.
Und jetzt wendet sich das Ganze gegen Sie. Wäre denn ein Abonnementmodell, also das, was die Regierung offenbar anstrebt, der Anfang vom Ende für die BBC? Und was hört man überhaupt aus dem Haus jetzt als Reaktion auf das, was die Times ihr vorhält und publik macht?
Ja, also aus dem Haus hört man viel Ärgernis, und es kommen auch ein paar Journalisten jetzt aus der Deckung, was nicht so üblich ist, aus dieser Neutralität heraus. Und heute gab es zum Beispiel diesen kleinen Skandal, dass ein Politikkorrespondent, ein Mann namens John Pina, verlautbart hat, dass er vom BBC-Sender Radio 4 zu einem neuen Privatsender auch nicht umsonst wechselt. Und dieser neue Privatsender ist der Sender Times Radio. Ja, der gehört genau derselben Times, die diese Attacke auf die BBC gefahren hat. Und natürlich weiß jeder auch, was der Subtext davon ist, denn die Times gehört, so wie The Sun, zum Imperium des Rupert Murdoch. Und dessen Imperium News Corp BSkyB ist der große Konkurrent zur BBC am britischen Medienmarkt. Also all das lässt sich sehr schön nachverfolgen. Schlimm ist nur, dass die britische Regierung, wenn ich das als Korrespondent hier sagen darf, von außen sieht es schon ganz offen nach einer Intervention im Sinne Murdochs aus. Und das ist für eine Regierung schon eigenartig, weil ein öffentlich-rechtlicher Sender, der gehört ja eben auch der Öffentlichkeit.
Die britische Regierung plant, die allgemeine Rundfunkgebühr für die BBC abzuschaffen. Über die Auswirkungen habe ich mit Robert Rottifer in London gesprochen. Ihnen vielen Dank dafür.
Vielen herzlichen Dank. Wiederhören.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Vor 3 Jahren fand der russische Künstler und Politaktivist Pjotr Pawlenski Asyl in Frankreich. Wer meinte, er würde sich still verhalten, täuschte sich. Anfang 2019 wurde Pawlenski wegen einer Aktion, bei der die Banque de France zu Schaden kam, zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt, 2 davon auf Bewährung. Kaum war er draußen, kam es in einer Wohnung zu einer Auseinandersetzung, bei der Pawlenski ein Küchenmesser gezückt haben soll und er selbst eine Flasche über den Kopf gezogen bekam. Der Mann kann austeilen und er kann einstecken, das weiß man. Ihn schrecken keine Strafandrohungen und Furcht vor Selbstverletzung hat er auch nicht. Gegen den 35-Jährigen laufen Ermittlungen wegen des Verdachts auf Körperverletzung und nun auch noch wegen Verstoßes gegen das Persönlichkeitsrecht. Jürgen König rekapituliert den Skandal um eine Affäre, die die Regierung erschüttert.
An der Schlafzimmertür hört alle journalistische Neugier auf. An diesen Grundsatz haben sich alle französischen Medien stets gehalten, auch das Satireblatt Le Canard Enchaîné, das so manchen Skandal in Frankreich aufdeckte. Insofern bedeuten die Umstände, die zum Rücktritt von Benjamin Griveaux geführt haben, für die französische Öffentlichkeit einen nie dagewesenen Bruch mit einem entscheidenden Grundsatz der politischen Kultur des Landes. Entsprechend groß ist die Aufregung. Benjamin Griveaux, Kandidat der Regierungspartei La République En Marche für das Pariser Bürgermeisteramt, hatte sich erkennbar erschüttert gezeigt, als er am Freitag seinen Rücktritt erklärte.
Je ne suis pas prêt à nous exposer davantage, ma famille et moi.
Ich bin nicht bereit, meiner Familie und mir das länger zuzumuten, wenn offenbar alle Schläge erlaubt sind. Dies hier geht zu weit. Deshalb habe ich mich entschieden, meine Kandidatur für die Kommunalwahl in Paris zurückzuziehen.
C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne.
Was war geschehen? Am Mittwoch war im Netz ein Video aufgetaucht, das laut Begleittext Benjamin Griveaux beim Masturbieren zeigt. Weiter heißt es, Griveaux habe es selbst gefilmt, um es einer jungen Frau zu schicken, mit der er ein Verhältnis gehabt habe. Ob das so stimmt, ist nicht mehr nachzuprüfen. Genauere Informationen dazu sind nicht bekannt. Das Video wurde, wie es heißt, inzwischen gelöscht. In den Medien wurde es nie gezeigt. Benjamin Griveaux selbst hat, was bekannt wurde, nicht dementiert, hat die Echtheit der Aufnahmen aber auch nicht bestätigt. Bei der Suche nach dem Urheber des Videos fiel schnell der Name Piotr Pawlenski, der umgehend der Zeitung Libération sagte, er habe das Video von einer Frau erhalten, die eine einvernehmliche Beziehung mit Griveaux gehabt habe. Er habe das Material auf seiner Website pornopolitik.com veröffentlicht, um Griveaux Scheinheiligkeit zur Schau zu stellen. Griveaux habe in seinem Wahlkampf ständig die familiären Werte betont, mache aber genau das Gegenteil. Der Fernsehsender BFM-TV strahlte ein Interview mit Piotr Pawlenski aus. Darin sagte er: Benjamin Griveaux war ein Kandidat, der seine Wähler belogen hat. Seine Kampagne war eine einzige Lüge. Was wäre passiert, wenn so jemand Bürgermeister von Paris geworden wäre? Pawlenskis Vorwurf der Scheinheiligkeit bezieht sich auf den Wahlkampf von Benjamin Griveaux, der verheiratet und Vater zweier kleiner Kinder ist und sich immer wieder als fürsorglicher Familienvater präsentierte, vielleicht auch um dem Bild des arroganten, kaltherzigen Politikers, das ihm in der Öffentlichkeit überwiegend anheftet, entgegenzuwirken. Der Aktionskünstler Piotr Pawlenski, der sich einst in Russland aus Solidarität mit den verfolgten Mitgliedern der Rockband Pussy Riot den Mund zunähte, ist für die französischen Behörden kein Unbekannter. Im Januar 2017 hatte er in Frankreich politisches Asyl erhalten. Im Oktober desselben Jahres versuchte er in Paris, die Fassade der Banque de France anzuzünden, nach eigener Darstellung aus Protest gegen ihre Rolle in der Geschichte. Der Anschlag verlief glimpflich, dennoch kam Pawlenski erst in eine psychiatrische Klinik, dann in Untersuchungshaft. Im Januar 2019 wurde er zu 3 Jahren Haft verurteilt, von denen 2 zur Bewährung ausgesetzt wurden. Wegen des veröffentlichten Videos wurden Pawlenski und eine Begleiterin, deren Name mit Alexandra de Tadeo angegeben wird, noch am Wochenende in Polizeigewahrsam genommen. Seitdem werden sie verhört. Offizielle Mitteilungen dazu gibt es noch nicht. Die Frage, ob es sich bei der Aktion um Kunst handelt, stellt in Paris niemand. Wegen Verletzung der Privatsphäre drohen beiden bis zu 2 Jahre Haft. Da es so gut wie keine gesicherten Informationen gibt, blühen die Spekulationen umso mehr. Gemutmaßt wird etwa, dass der russische Aktivist Alexandra de Tadeo gezielt auf Benjamin Griveaux ansetzte, um dem Kandidaten zu schaden und damit auch dem Präsidenten Macron, dessen enger Vertrauter Benjamin Griveaux ist.
La Macronie, also der Kreis um Emmanuel Macron, das melden französische Medien einhellig, sei erschüttert und unter Zugzwang. Es wird schwierig, einen aussichtsreichen Ersatzkandidaten zu finden, der bei den Wahlen im März die sozialistische Pariser Bürgermeisterin ablösen könnte.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Das Theater an der Wien vergibt regelmäßig Kompositionsaufträge für zeitgenössische Opern und schlägt im Beethoven-Jahr salopp gesprochen mehrere Fliegen mit einer Klappe. Beethoven verehrte Goethe und schrieb 1810 die Musik zu dessen Trauerspiel Egmont. Der Dirigent und Komponist Christian Just wiederum wurde eingeladen, seine Sicht auf Beethovens Egmont-Musik zu gestalten. Franziska Stürz hat die Premiere in Wien erlebt und dort erreicht. Sprechen wir Sie. Guten Abend.
Guten Abend.
Eine Auflage war, dass Just von Beethovens Orchesterbesetzung ausgehen sollte. Was für Instrumente hat Just denn hinzugezogen und was für Klangwelten sind da heute entstanden in der Kombination von Klassik und Gegenwart?
Christian Just benutzt tatsächlich das typische Beethoven-Orchester, hat noch ein Marimbaphon und Vibraphon und ein Klavier und eine Harfe hinzugefügt. Und gerade diese schwebenden Klänge des Vibraphons und Marimbaphons, die kommen sehr gut zur Geltung. Auch das Klavier unterstützt da teilweise eben die Klangschichtungen. Er arbeitet sehr, sehr stark mit so gehaltenen Klängen, die sich dann im Vierteltonbereich manchmal auf- und abbewegen, aber auch wuchtig aufbäumen. Es gibt auch die Trompetenfanfaren, das sind Anlehnungen auch an das Martialische von Beethoven in seiner Egmont-Ouvertüre oder in der ganzen Schauspielmusik. Und ansonsten hat er aber seine eigene Klangsprache verfolgt, die sich eben an den Geist Beethovens anlehnt.
Ist das noch eine Oper, die er komponiert hat?
Ja, es ist natürlich ein Musiktheater. Es ist ein episches Gedicht in gewisser Form, das zugrunde liegt. Also es hat einen ganz starken Textbezug zu dem Libretto von Christoph Klimke. Und es sind 15 Szenen, die ineinander übergehen. Es ist natürlich eine Oper, weil Menschen singen und ein Orchester spielt. Vom dramaturgischen Bogen her hat es aber nicht wirklich eine stringente Handlung. Es sind diese 15 Szenen, die sich an die Handlung von Goethes Egmont anlehnen und eine Essenz aus den Figuren und den Charakteren dort widerspiegeln. Aber im Prinzip könnte man die Reihenfolge dieser 15 Szenen auch andersherum oder anders anordnen und hätte immer noch den gleichen Eindruck.
Boskophus singt die Rolle des Herzog Alba und Edgaras Montvidas die Partie des Egmont. Wir hören beide im Streit.
Sind kein Politik. Wer gegen den Strom schwimmt, schwimmt auch in Freiheit zuerst. Äußersten, erst ertönt die Kirche, Spannen zuerst.
Freiheit zuerst, Spanien zuerst. Das sind zwei Rufe, die ich klar hören konnte. Das sind Anspielungen an unsere Gegenwart, Absichtserklärungen, die eigene Nation über alles zu stellen, wie man sie zum Beispiel von Donald Trump kennt. Über das Libretto spricht man ja oft gar nicht oder fast immer zu ein wenig zu wenig. Christoph Klimke, Sie hatten seinen Namen schon erwähnt, Frau Stürz, hat für Josts Werk das Libretto geschrieben. Hat er denn dezidiert immer wieder politische Aussagen gemacht?
Ja, dann ab dieser Hälfte, sagen wir mal, das Stück dauert 90 Minuten, es geht ohne Pause durch, entwickelt einen sehr starken Sog. Am Anfang ist es noch schlechter zu verstehen, weil sich die Texte stark überlagern. Da sind auch die Schichtungen als Wortschichtungen dann präsent und da ist man etwas verloren. Danach löst sich das aber immer mehr auf und dann kommen diese Konflikte stärker heraus und man versteht ganz stark, worum es geht. Also es geht natürlich um Gefahren unserer Zeit, es geht um den Konflikt zwischen Macht und Machterhaltung. Da war ja auch die Kirche genannt und der König und die Kirche und dann die Freiheit, der Freiheitsdrang des Volkes oder eben des Volksvertreters. Da spielt auch noch der Chor eine große Rolle, also da ist der Arnold Schönberg Chor auch präsent. Das sind eher innere Stimmen dieser Charaktere, die immer wieder auch noch so eine andere Klangfarbe da hineinbringen. Das fand ich ganz persönlich die auch sehr, sehr starke Szenen, in denen der Chor auf der Bühne zu erleben war, aber dann eben auch so ganz starke Klangcluster oder entwickelt hat, ja, so Klangbauten. Und ansonsten bekommt jede Figur, das sind 6 Solisten, eben auch ihren eigenen Charakter. Und diese beiden, Alba und Egmont, sind eben absolute Gegenpole. Die schlagen sich dann auch richtig auf der Bühne. Da sieht man eine richtige Raufszene zu der Musik, die wir da gerade eben gehört haben. Und am Ende wird eben klar, dass der Alba einfach der Stärkere ist. Er hat die Macht und er bedroht schlicht und einfach dann Egmont mit dem Tod. Und das wird dann auch vollzogen. Da gibt's bei im Prinzip historischen Kostümen dann doch eine Pistole als Waffe. Also da werden auch immer dann so in der, auf der Bühne dann die Zeiten ein bisschen über, ja durchmischt, sodass man den Bezug zu heute auch gut herstellen kann. Und es ist auch sehr viel Gewalt auf der Bühne zu sehen.
Regie geführt hat Keith Warner. Sie hatten, Frau Stürz, schon gesagt, es gab 15 Bilder, deren Reihenfolge auch beliebig getauscht hätte werden können. Was bedeutet das eigentlich für die Bühne?
Ja, das heißt eben, dass es sich alles in einem Strudel befindet und das zeigt Keith Warner auf seiner Bühne auch, weil sie sich ständig dreht. Also es wird die Drehbühne benutzt und auf der befinden sich so gitterförmige kleine Räume, in denen ganz schnell gewechselt werden kann von Privatsphäre, eben auch der Clara, gesungen von Maria Bengtsson, das ist das Klärchen in dem Original von Goethe, aber die jetzt hier als Frauenfigur viel gereifter ist, viel stärker und eine ganz klare Aussage auch so wie so ein Friedensengel im Prinzip verkörpert. Von dem Engel ist auch im Text immer wieder die Rede, weil der Text an die unsterbliche Geliebte, der Brief von Ludwig van Beethoven, da auch zitiert wird von Herrn Klimke. Da vermischt sich etwas. Und also der Egmont und dann eben der Beethoven. Aber ansonsten werden eben in diesen kleinen Räumen, die sehr stark Schwarz-Weiß-Kontraste auch zeigen, eben dann diese eigenen Szenen der Figuren im Prinzip gespielt. Die Margarete von Parma, gesungen von Angelika Kirchschlager, wird dort auch ermordet von Machiavelli. Dann gibt es eben diesen ganz starken, diese Auseinandersetzung zwischen den beiden Alba und Egmont, also Boscofus und Edgaras Montvidas. Und es kommt dann eben noch Ferdinand, Albas Sohn, als Hosenrolle, gesungen von Theresa Kronthaler, auf die Bühne. Das gibt am Schluss einen ganz interessanten Twist, weil dieser Ferdinand nicht einfach nur so der kleine Sohn ist, sondern schon eine gereifte Figur eben in dieser Hosenrolle, die dann am Schluss die Macht übernimmt und man hat ein offenes Ende. Also es ist die Frage, die beiden stellen auch und Keith Warner auch hier die Frage, was passiert mit diesem Machtvakuum, nachdem Alba auch den Egmont getötet hat. Es ist schon sehr spannend, darüber nachzudenken. Das Ganze ist sehr doch kopflastig. Man muss sehr viel mitdenken und insofern auch sehr verdichtet, sodass das Opernerlebnis im Herzen nicht so ganz ankommt, weil der Kopf sowohl optisch als auch akustisch enorm viel zu tun hat.
Verkehrt ist es nicht. Am Theater an der Wien ist Christian Josts Bühnenwerk Egmont uraufgeführt worden. Franziska Stürz war unsere Premierenkritikerin. Besten Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der britische Musiker, DJ und Produzent Andrew Weatherall ist tot. Sein Management schreibt in einer Erklärung, dass er an einer Lungenembolie gestorben sei. Er wurde 56 Jahre alt. Weatherall war einer der wichtigsten DJs der Acid House Bewegung der 80er Jahre. Seine bekannteste Produktion war das Album Screamadelica, das er mit der englischen Indie-Band Primal Scream aufnahm. Weatherall versah die Songs der Band mit Samples und Loops, was das Album zu einem der spannendsten der 90er Jahre machte. Weatheralls Markenzeichen als DJ war seine enorme Bandbreite, die von Dub über Folk bis zu Techno reichte. Archäologen haben mitten in Rom auf dem Gebiet des Forum Romanum mit seinen antiken Tempeln einen neuen Fund gemacht. Wie die Direktorin der Museumsanlage am Kolosseum, Alfonsina Russo, berichtet, sei dort bei Grabungen ein unterirdischer Raum mit einem Sarkophag entdeckt worden. Der Sarg aus Tuffstein sei etwa 1,40 Meter lang und könne aus dem 6. Jahrhundert vor Christus stammen. Der Fund wirke wie ein Altarraum. Es könnte sich demnach um einen Gedenkort für den als mythologischen Stadtgründer verehrten Romulus handeln. Der Sage nach entstand Rom im Wettstreit zwischen den Zwillingen Romulus und Remus. Sie sind in der italienischen Hauptstadt oft als Kinder abgebildet, die von einer Wölfin genährt werden. Und noch ein bemerkenswerter archäologischer Fund. Bei Ausgrabungen in Nordendorf im Raum Augsburg wurden neben einem seltenen Reitergrab mit kostbaren Beigaben auch Hinweise auf eine bislang unbekannte römische Siedlung gefunden. Experten des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege stellten die Funde in München vor. In einem schätzungsweise 1300 bis 1500 Jahre alten Grab eines Reiterkriegers wurden Waffen, ein Schild und ein Pferdegeschirr entdeckt. In einem weiteren Grab in Nordendorf fanden die Wissenschaftler Hinweise auf eine römische Siedlung in der Gegend. Dieses Grab war zwar geplündert worden, aber es war mit dem Schutt römischer Gebäude verfüllt. Die Archäologen glauben nun, dass es deswegen in der Nähe eine römische Bebauung gegeben haben muss. Solch eine Besiedlung sei aber dort bislang nicht bekannt. Die Römer hatten vor zwei Jahrtausenden das heutige Schwaben mit den Städten Augsburg und Kempten zu einem ihrer wichtigsten Zentren nördlich der Alpen gemacht. Die Kinos in Deutschland haben im vergangenen Jahr wieder mehr Tickets verkauft. Rund 118,6 Millionen Kinobesucher wurden nach Angaben der Filmförderungsanstalt gezählt. Das waren etwa 13 Millionen mehr als noch 2018, als die Kinobranche die schlechtesten Zahlen seit Jahren geschrieben hatte. Besonders viele Kinogänger wollten den Kinderfilm Die Eiskönigin 2 sehen, gefolgt von Der König der Löwen und Avengers Endgame. Drei Tage vor Eröffnung der Berlinale sieht die Filmförderanstalt auch kein Kinosterben in Deutschland. Stattdessen seien neue Filmtheater entstanden.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Gerade eben hat uns die Nachricht vom Tod des Schriftstellers und bildenden Künstlers Rohr Wolf erreicht. Er wurde 87 Jahre alt.
Rohr Wolf wurde 1932 in Saalfeld in Thüringen unter dem Namen Richard Georg Wolf geboren. 1953 floh Rohr Wolf in den Westen. Als 30-Jähriger begann er bei der Frankfurter Studentenzeitung Diskus zu schreiben. Dass er seine Gedichte in Reimform abfasste, machte es ihm unter Kollegen schwer, die den Reim für altmodisch hielten, aber es bescherte ihm auch lebenslang begeisterte Leser. In den frühen 70ern begann Rohr Wolf mit der Montage von Fußballhörstücken. 2001, mit fast 70 Jahren, erkrankte Rohr Wolf an Krebs. Der Ton der Gedichte wurde düsterer. Seine Helden und der Autor teilten sich das Schicksal, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen.
Alexander Wasner erinnerte an Rohr Wolf, der mit 87 Jahren in Mainz gestorben ist.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
In den 1920er Jahren ein Radiogerät zu besitzen, das war ein absolutes Privileg, den Wohlhabenden vorbehalten. Einer, der Großes vorhatte mit dem neuen Medium, war Bertolt Brecht. Das Radio sollte mehr sein als ein reiner Distributionsapparat, so nannte er das tatsächlich. Brecht wollte, dass die Zuhörer auch zu Sprechern würden. Erste Arbeiter-Radiobewegungen bildeten sich und forderten über den Äther Mitspracherechte. Die Ausstellung Radioaktivität erinnert an die Frühzeit des Radios ebenso wie an spätere Künstlerkollektive mit Sendungsbewusstsein. Tobias Krone hat sich die Schau im Lenbachhaus München angesehen.
Radio, das war in den 20er Jahren ein Luxus, der von sozialkritischen Malern wie Kurt Weinhold gleich einmal aufs Korn genommen wird. Bei seinem Gemälde Homo mit Radio von 1929 ist der Radiohörer nackt. Seine Bürgerlichkeit markiert allein die Zigarre in der Hand. Es ist eins von vier zeitgenössischen Porträts von Radiohörern aus den 20ern, die das Lenbachhaus am Beginn der Ausstellung versammelt hat. Die Kuratorin Karin Althaus.
Wir haben den bürgerlichen Radiohörer, der das Opernlibretto studiert, neben einem ganz typischen Arbeiter im Hintergrund die Fabrik, der wahrscheinlich auch Mitglied der Arbeiter-Radiobewegung war, die sowohl die Geräte selber gebastelt hat, die sie sich im Kauf nicht leisten konnten, wie auch seine eigene Zeitschrift vor sich liegen hat, mit der er quasi das Programm verfolgt.
Der Arbeiter auf Max Radlers ikonischem Gemälde von 1930 hört introvertiert mit geballter Faust. Er verkörpert die Hoffnung in das neue Sendemedium und gleichzeitig die große Enttäuschung darüber.
Es gab auch die Hoffnung, dass das ein großes aufklärerisches Medium wird. Und es hat sich trotzdem in vieler Hinsicht sehr schnell zu einer seichten Unterhaltung entwickelt.
Ins Gefängnis. Denn das Radio stand streng unter staatlich-bürgerlichem Monopol und ließ den engagierten Genossen kaum Sendezeit, wie eine spannende Doku über Arbeiterpiratenradios in der Ausstellung zeigt. Dies ist der Ausgangspunkt für Bertolt Brechts Radiotheorie, die er für sein Radiohörspiel Der Lindbergh-Flug konzipierte.
Fliege allein in einem Apparat ohne Radio.
Desillusioniert forderte Brecht die Rundfunkanstalten auf, auch die ZuhörerInnen zum Sprechen zu bringen.
diese Kritik dreht sich nicht nur um das Medium Radio, sondern die geht aus von dem damals noch recht neuen Medium und sagt aber, ja, ganz toll, was ihr da erfunden habt, aber die Inhalte fehlen.
Die Co-Kuratorin Stefanie Weber beschreibt den sehr komplexen Ansatz dieser Ausstellung, die über mehrere Epochen Kollektive mit Sendungsbewusstsein thematisieren möchte, die ihre Ideen verbreiten wollten und zum Mitmachen aufforderten. So etwa mit Sprachen wie Esperanto, mit denen linke Kosmopoliten weltweit kommunizierten, oder einer ganz besonderen internationalen Schrifttype, auf die man im Lehnbachhaus stolz ist, die Futura von Paul Weller in München entwickelt.
Die hat sich als Schrifttype sofort weltweit verbreitet. Es gibt ganz tolle Kataloge aus Brasilien, die in den 20er Jahren schon Futura weiterentwickeln. Und die Nationalsozialisten haben sich gegen die Verwendung der Futura ausgesprochen, was für mich immer ein Hinweis ist, dass selbst so etwas Harmloses wie Schrift ein politisches Potenzial hatte, aufzuregen oder anzuecken.
Anecken, das war ein Leitwert für Kollektive in den 60ern. Doch nicht aus Selbstzweck, sondern als Folge alternativer Weltsichten, die sie verbreiteten, sowohl auf politischer wie auf künstlerischer Ebene. So etwa die italienischen Feministinnen, die einer männlich dominierten Sprache weibliche, körperbezogene Modelle entgegensetzen wollten. Ketty La Rocca etwa legte sich mit der überdimensionierten Skulptur eines J ganz wörtlich ins Bett. Eine Anspielung an das französische Je. Eine ironische Annäherung an ein neues weibliches Konzept vom Ich. In Italien entstand auch die Antipsychiatriebewegung des Franco Basaglia, einem Arzt in den 70ern, der seine Idee der offenen Psychiatrie erfolgreich durchsetzte und seine Patientinnen auch gleich zu künstlerischen Arbeiten ermutigte.
Eine Patientin sagte dann, ich will hier in der Kunstwerkstatt, ich möchte gern ein Pferd bauen. Marco Cavallo, das war eine Hommage an das frühere Klinikpferd, das hieß Marco. Und das war ein riesiges blaues Pappmaché-Pferd. Da haben wir uns natürlich wahnsinnig gefreut, nachdem Antipsychiatrie eh schon Thema war, dass sie auch noch zu allem Überfluss ein blaues Pferd gebaut haben.
Leider fehlt Marco Cavallo im Stammmuseum des Blauen Reiters. Dafür bekommt die situationistische Münchner Gruppe Spur ihrer Hommage am Ende der Ausstellung mit dem Architekturmodell des geflechtartigen, utopischen Spurbaus von 1963, der Idee eines Kulturzentrums in Form eines bunt gestreiften Pilzes, umgeben von verschlungenen Zugangswegen. Ein gewollt, Zitat, irrationales Projekt. Ganz nach dem Gusto der Bewegung, deren Ziel es war, die gesellschaftliche Trennung von Arbeit und Hobby aufzuheben. Alles in allem eine tolle Idee. Aber leider kann die Ausstellung in den engen Räumen nicht atmen. So bleibt eine feine, präzise Spur, die in Ansätzen aufzeigt, wie fortschrittliche Kunst nicht nur eine Elite, sondern die Gesellschaft als Ganzes verändern wollte.
Radioaktivität, künstlerisch gedacht. Die Ausstellung zu Brechts Radiotheorie und ihren Folgen kann man bis zum 23. August im Münchner Lehnbachhaus sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wolfgang Schorlau schreibt politische Kriminalromane. Er ist Autor des Kiepenheuer und Witsch Verlages, bei dem in 2 Wochen sein neuer, zusammen mit Claudio Caiolo verfasster, in Italien spielender Roman Der freie Hund erscheint. Dass eine zweite Auflage ohne eine Danksagung an Petra Reschi gedruckt wird, dafür hat die in Venedig lebende Publizistin selbst gesorgt. Der Verlag hatte ihr das unveröffentlichte Manuskript zugesandt. Frau Reschi wies daraufhin einen Anwalt an, ihren Namen in der Danksagung zu streichen. Das Landgericht Hamburg hat diesen Anspruch bestätigt. In Fazit hat Petra Reschi am Samstag erklärt, warum sie sich von Wolfgang Schorlaus Buch distanziert.
Im Wesentlichen geht es ja darum, dass da eben halt alles, was ich in meinem Blog und auch in meinen Büchern geschrieben habe, mehr oder weniger verwurstet wird. Venedig und die Mafia, Kreuzfahrtschiffe, Massentourismus, Zerstörung der Lagune bis hin zu Projekt Mose, das Ausbluten Venedigs, Mafia und politische Macht und so weiter, also Großprojekte. Da sind viele Sachen und auch sehr detaillierte Sachen, die ich eben halt auch recherchiert habe, wie eben halt beispielsweise auch die Verwicklung der Mafia in das Mose-Projekt. Also nicht das von mir übernommene ist fehlerhaft, sondern der Rest, und daraus ergibt sich ein ziemlich peinliches Umfeld für den von mir geklauten Stoff, das er eben auf mich abfärbt.
Also die in Italien lebende Publizistin Petra Reschi fürchtet um ihr Ansehen, weil ihre komplexen gesellschaftspolitischen Recherchen durch die Einbettung in den Roman Der freie Hund entstellt worden seien. Am Telefon begrüße ich nun Wolfgang Schorlau. Guten Abend, Herr Schorlau.
Guten Abend, Frau Brinkmann, ich grüße Sie.
Was sagen Sie zu dem Vorwurf, Sie hätten sauber recherchiertes Material verwurstet?
Um ehrlich zu sein, ich kann es Ihnen nicht erklären. Und ich glaube, es ist auch nicht an mir, Peter Reskes Standpunkt zu erklären. Ausgangspunkt unseres Buches und die Hauptquelle unserer Recherche sind eigentlich die Erfahrungen meines Co-Autors Claudio Caiolo, der in Sizilien aufgewachsen ist, in Venedig studiert hat, in Rom und Florenz gelebt hat und heute in Berlin wohnt. Die biografischen Erfahrungen von Claudio sind eigentlich die Hauptquelle unserer Recherche. Und tatsächlich haben wir Stellung bezogen gegen die Kreuzfahrtschiffe in Venedig. Aber dazu muss man, glaube ich, nichts anderes verwursten.
Wenn man gesellschaftspolitische Kriminalromane schreibt, dann kommt es natürlich auf die Genauigkeit in der Beschreibung der Verhältnisse an, auch auf Insiderkenntnisse, wenn denn so ein Roman überzeugen soll. Haben Sie deshalb das Gespräch mit Petra Reski gesucht?
Ja, wir haben das Gespräch mit Peter Reski gesucht, weil wir sehr anerkennen und ihre Arbeit respektieren. Ihr Engagement für ein lebenswertes Venedig finde ich bewundernswert. Das war der Grund, weshalb wir um Unterstützung für unser Buch gebeten haben bei der Recherche. Wir haben sie eingeladen zum Abendessen in Venedig. Wir waren glücklich, dass sie eigentlich sehr unbürokratisch zugesagt hat. Wir saßen dann, soweit ich mich erinnere, von 6:30 bis kurz nach 10 in einem italienischen Restaurant und wir haben unser Projekt vorgestellt und wir haben Peter Reski gebeten, uns ihre Sicht auf Venedig zu erläutern. Ich habe gefragt, ob ich mitschreiben darf, habe mein Notizbuch ausgepackt und am Ende des Abends, ich erinnere mich noch ziemlich genau, habe ich sie gefragt, falls ich noch weitere Fragen habe, ob ich mich an sie wenden darf.
Ja, und was hat sie darauf geantwortet?
Da hat sie gesagt, ja klar. Also so, es war nach meiner Wahrnehmung ein sehr freundschaftliches und kollegiales Gespräch. Und dafür, dass sie sich 3 Stunden Zeit für uns genommen hat, dazu dachte ich, ist es anständig, sich im Nachwort zu bedanken.
Frau Reski selber hält sich ja nicht zurück in ihrem privaten Blog. Sie meint, es schien ihr, ich zitiere, als ob sich ein Blinder und ein Tauber, also sie und Claudio Caiolo, zusammengetan hätten, um Tanzmusik zu machen. Aber warum auch nicht? Gemeinsam ist man stark und des Menschenwille ist sein Himmelreich. Sie notierte auch, dass ihre und Caiolos Hybris sie befremdet habe. Also da stehen ja offenbar Wahrnehmungen komplett gegeneinander. Sie haben das als kollegial empfunden und sie distanzierte sich schon vom Gespräch selbst.
Ja, also ich kann nur meine Wahrnehmung sagen. Ich fand es irgendwie ein nettes Gespräch unter Kollegen. Sie war total offen und schilderte uns ihre Sicht auf Venedig. Das war für uns auch hilfreich, muss ich sagen, weil es hat an vielen Punkten, was sie uns erzählt hat, unsere Vorrecherche bestätigt. Wissen Sie, wir schreiben ja kein investigatives Buch. Und der freie Hund lebt von den Figuren, von unserer Hauptfigur, von dem, was Claudio Caiolo an Herzblut dort reingelegt hat. Wir schreiben nichts, was man nicht selber sehr schnell selber recherchieren kann.
Ihr Verlag Kiepenheuer & Witsch hat eine Pressemitteilung verschickt, in dem von Befremden über die Anfeindungen von Frau Reski die Rede ist. Fühlen Sie sich tatsächlich angefeindet, Herr Schorlau?
Ja, ich meine, die Passage, die sie eben zitiert hat, ist ja, glaube ich, nicht freundlich.
Sie hat das Manuskript geschickt bekommen von Kiepenheuer & Witsch und wurde...
Von mir. Ich habe es ja selber geschickt, weil wir unserer Bewunderung tatsächlich für sie Ausdruck verliehen haben, haben wir eine ganz tolle Figur in unserem Buch, eine aufrechte venezianische Journalistin, haben wir ähnlich wie sie benannt. Das war unsere Hommage an sie, eine Verbeugung. Und damit sie davon nicht überrascht ist, habe ich ihr mit einer freundlichen Bemerkung das Manuskript geschickt am 8. August letzten Jahres. Ein Dreivierteljahr vor unserer Buchpremiere. Und dann haben wir nichts mehr gehört, bis, ich muss schon sagen, irgendwie aus heiterem Himmel sich ein Anwalt bei uns meldet, der dann möchte, dass wir die Danksagung ausnehmen.
Also Frau Reski fühlt sich ja offenbar vereinnahmt und hat auch die Figur der Petra Mareski als Verballhornung ihres Namens empfunden. Ja. Nun hat sie das Manuskript geschickt bekommen, ist offenbar sehr spät gelesen. Sie wurde gebeten, Anmerkungen zu machen. So steht das da in der Verlagsmitteilung. Was hätten Sie denn, Herr Schorlau, getan, wenn Frau Reski das Manuskript in die Tonne getreten hätte?
Was meinen Sie, in die Tonne getreten?
Wenn sie es zerrissen hätte, wenn sie gesagt hätte, das taugt gar nichts.
Ja, das ist ja offensichtlich Ihre Meinung. Wenn Peter Reski mich gebeten hätte, die Danksagung rauszunehmen, das hätte ich sofort gemacht.
Der Freie Hund wird eine neue Reihe rund um den sizilianischen Kommissar Morello eröffnen. Ist Ihnen dieser Auftakt ein bisschen verhagelt worden?
Na, verhagelt nicht. Ich finde es, ehrlich gesagt, ein Sturm im Wasserglas. Ja. Also wir sind nach wie vor, anerkennen wir Ihre Arbeit, sie findet unser Buch schlecht. Letztlich entscheiden es die Leser und Leserinnen.
Die in Venedig lebende Autorin Petra Reski wirft dem Schriftsteller Wolfgang Schorlau und seinem Co-Autor vor, ihren Blog geplündert und das Umfeld der Recherchen entstellt zu haben. Die Antwort darauf haben wir eben gehört. Ihnen, Herr Schorlau, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Warum wird Boris Johnson immer dicker, obwohl er auf Fotos ständig radelt? Warum sitzt Harvey Weinsteins Anzug so schlecht? Warum will der Rapper Travis Bott keinen Sex mit meinem Buffet haben? Es geht, liebe Hörerinnen und Hörer, immer um das eine. Es geht um die Deutungsmacht über die Wirklichkeit. In der Süddeutschen zieht die Schriftstellerin A.L. Kennedy ein, sicher nicht ihr letztes, Brexit-Fazit. Der Mythos des postapokalyptisch reibungslos weiterlaufenden Handels hat sich letzte Woche endgültig aufgelöst wie ein Wollpullover im Mähdrescher, stellt sie fest. Und inzwischen stellt unser Premierminister Popo der Killer-Clown unter Beweis, dass er keine Ideen hat. Wieder mal. London leckt immer noch die Wunden, die seine Versuche hinterlassen haben, sich als Bürgermeister zu betätigen und ohne Aufsicht und Lenkung selbst zu denken. Popo, hat Kennedy außerdem beobachtet, lässt sich gern radelnd fotografieren, auch wenn ihm offensichtlich die körperliche Fitness fürs Radfahren fehlt. Vielleicht, vermutet Kennedy, Stichwort Deutungsmacht, vielleicht hat er erkannt, dass Faschisten auf Fahrrädern weniger faschistisch aussehen. Ein besonders widerliches Spiel mit der Deutungsmacht verhandelt Verena Lüken in der FAZ. Es geht um den Prozess gegen Harvey Weinstein. Die Beweisaufnahme ist vorbei, die Inszenierung nicht, heißt es da. Was dürfen Opfer? Das ist die Frage. Denn, so Verena Lüken, bei sexueller Gewalt sind es immer zuerst die Opfer, an denen gezweifelt wird. Außerdem, wenn in den vergangenen Wochen der Mann, der einst der König von Hollywood genannt wurde, auf eine Gehhilfe gestützt, gebeugt, mit vorgestrecktem Kopf, mit wenig Haar, dick und in einem schlecht sitzenden Anzug ins New Yorker Gerichtsgebäude schlurfte oder aus ihm herauskam, gab er das Bild eines rundum Impotenten ab. Das konnte nicht ungewollt sein. Weinstein war immer und ist weiterhin ein Manipulator auch der Images, die er erzeugt. Deutungsmacht. Darum geht es, so Verena Lüken, und darum allein. Deutungsmacht darüber, was als Gewalt zwischen zwei Menschen anzusehen ist. Dass über solcherlei überhaupt diskutiert wird, empört sich die Autorin völlig zu Recht, zeigt, wie wenig die Folgen sexueller Gewalt letztlich zur Kenntnis genommen werden und wie viel den Frauen, die sie erdulden, zugemutet wird. Während der Angreifer die Moral einer Kakerlake haben mag und damit möglicherweise ungeschoren davonkommt, sollen die Opfer sich mit damenhafter Konsequenz den Mechanismen der Industrie, in der sie arbeiten, durch Branchenwechsel entziehen? Fragt sie zynisch. Da klingt die süddeutsche Überschrift, in der Filmbranche gibt es noch Jobs, gleich viel weniger verlockend, unter der die Jobsituation in der Hauptstadt geschildert wird, wo alle was mit Medien machen wollen. Fazit: Der Filmbranche in Berlin und Brandenburg fehlen Fachleute. Gleich daneben ist zu lesen, wie es da weitergeht, wo das schon Gegenwart ist, was nach Hollywood kommen wird. Stichwort künstliche Intelligenz. Die Überschrift »Kein Sex mit dem Buffet« verlockt natürlich zur Lektüre. Einer KI, lesen wir da, ist es gelungen, einen Song zu schreiben, der klingt, als sei er vom amerikanischen Rapstar Travis Scott. Und mehr noch, Stichwort Deutungshoheit, ein Deepfake, also ein Video, das die Gesichtszüge und den Körper des Originals imitiert. Wär's Boris Johnson, würde es radeln, bei Weinstein ungeschickt einen unschuldigen Rollator herumschubsen, bei Travis Scott tanzt es um einen Lamborghini herum. Das, bemerkt Benedikt Scherm, wirkt beinahe noch überzeugender als der Song selbst. Denn was im KI-Video Verzerrungen und Bildruckler sind, nutzt der echte Travis Scott seit langem als psychedelisches Stilmittel. Merke, die Deutungshoheit verlagert sich schon auf die vermeintliche Qualität der technischen Darstellung. Aber Feuilletonisten sind ja bekanntlich Spielverderber. Achte man, mein Scherm, nur klitzekleines bisschen darauf, was und nicht wie der Bot singt, dann sei man doch eher ernüchtert. Travis Bot rappt da, dass er keine Bohne möchte, wenn er angerufen wird. Und da kommt es dann, I don't really wanna fuck your party food. Also, dass er nicht mit dem Buffet schlafen will. Also zumindest nicht wirklich.
Hans von Trotha hat für Fazit die Kulturseiten vom Dienstag gelesen. Ich bin Sigrid Brinkmann und wünsche eine schöne Nacht mit Third Eyed Weeping.